Okay, ihr Lieben, wir sprechen jetzt über die verschiedenen Arten von Meditation. Und dazu gibt es eine schöne Geschichte. Es gab im alten Tibet eine Auseinandersetzung darüber, wie man eigentlich meditieren soll. Es gab den Einfluss aus Osten, aus China, einer sehr guten alten Klostertradition, und den Einfluss aus dem Süden, aus Indien. Große Lehrer aus beiden Ländern kamen nach Tibet, um Meditation zu lernen, aber mit unterschiedlichen Ansätzen. Aus Indien kam ein Lehrer namens Kamalashila in eine südliche Region Tibets, und er hat gesagt, Meditation sollte auf eine bestimmte Weise praktiziert werden. Und dann gab es einen Lehrer aus China, Hashang hieß der, der in die gleiche Region kam und seine Meditation gelehrt hat, die eben anders war als die von Meister Kamalashila. Und deshalb gab es eine öffentliche Debatte vor dem König und seinem Hof. Diese Debatte ging über Wochen und es wurde über die unterschiedlichen Arten von Meditation debattiert und ihren Nutzen. Hashangs Position war, dass du dich hinsetzen, deinen Geist leeren und an gar nichts denken sollst. Das sei Meditation. Oh. Kamalashilas Antwort war, also bitte. Die Natur des Geistes ist Yul Chen. Und das bedeutet, das, was ein Objekt in sich hält. Und du kannst keinen Geisteszustand haben ohne ein Objekt. Wenn du versuchst, nicht zu denken, dann konzentriert sich dein Geist auf Nicht-Denken. Und das wird zum Objekt. Also, du hast immer ein Objekt vor deinem Geist. Der Geist ist wie ein Spiegel. Und was auch immer du ihm vorsetzt, darauf wird er sich konzentrieren. Und es ist nutzlos, sich einen Spiegel ohne Gegenstand vorzustellen. Denn der Geist wird ohne Objekt nicht stimuliert. In der alten Philosophie heißt es, dass Bewusstsein an sich erst durch ein Objekt entsteht, das die Wahrnehmung triggert. Also Bewusstsein entsteht erst durch das Objekt, das die Wahrnehmung triggert. Deshalb ist ein Geisteszustand, der an nichts denkt, unmöglich. Und Meister Kamalashila sagte, und außerdem, selbst wenn du an nichts denken könntest, welchen Sinn würde das haben, da zu sitzen und an nichts zu denken? Da kannst du dir auch mit einem Stein auf den Kopf schlagen und dich selber ausnocken. Also natürlich wissen wir, wer in unseren Augen die Debatte gewonnen hatte. Wir brauchen also ein Meditationsobjekt. Übrigens gibt es bei uns im westlichen Kulturkreis Meditationen, in denen wir lernen sollen, unseren Geist zu beobachten und alles vorbeiziehen zu lassen. Und Gischeler hält das für sehr schädlich, weil auch durch Gedanken Karma erschaffen wird. Und wenn wir eine Attacke von negativen Emotionen haben, hilft es uns nicht, den Ärger und so weiter einfach zu beobachten. Ja? Sondern wir sollten etwas damit tun, das bereinigen, an die Leerheit denken. Zum Beispiel. Wir unterscheiden drei verschiedene Arten der Meditation. Und die drei sind die analytische Meditation, genau.
Schritt für Schritt Meditation.
Jawohl, die Abfolge. Und die? Und genau. Also, wir fangen an damit Chok Gom. Gom heißt Meditation, sich durch Wiederholung mit etwas vertraut machen. Und Chok bedeutet, sich auf ein Objekt zu konzentrieren, einspitzig, wie es manchmal übersetzt wird. Das kann eine Visualisierung sein oder auch eine tiefe Leerheitsmeditation. Erfolgreiche Sportler oder Künstler oder Geschäftsleute können sich so auf ein Objekt konzentrieren. In den Schriften heißt es, das ist eine gute Art, damit die Meditation zu beginnen. Etwas zu visualisieren, zum Beispiel den Buddha. Erst den Umriss, die Silhouette mit Licht dahinter, damit beginnt man. Und dann kommen die Augen, die Augenfarbe, die Nase, das Gesicht, die Haare und schließlich der Rest des Körpers. Und dann folgen der Atem, der Geruch und die Wärme des Körpers, die wir wahrnehmen. Also wir visualisieren kein Tanker, kein Bild oder kein Foto, sondern ein echtes Wesen vor uns. Jemand, der atmet, die Augen bewegen sich, die Wärme ist spürbar und so weiter. Also hier sollten wir all unsere Sinne einsetzen. Das ist eine echte Chukgong. Die zweite heißt auf Tibetisch Shargom. Und Shar heißt Osten und bedeutet, dass etwas erscheint oder aufgeht, wie die Sonne am Morgen. Ein Bild nach dem anderen erscheint in unserem Geist, eine Abfolge. Das ist eine Meditation, in der wir Schritt für Schritt etwas durchgehen und das immer wiederholen. Und dadurch erschaffen wir neue Synapsen und erzeugen neue Denkmuster, eine neue Art zu denken. Ein gutes Beispiel dafür sind die 9 Schritte der Todesmeditation, die ihr sicherlich auch jetzt wieder gemacht habt im Lernrim. Wenn wir die immer wieder wiederholen, fangen wir schließlich an zu denken, vielleicht sterbe ich tatsächlich heute, ja? Und vielleicht entgleist mein Zug und das war's. Und ich sollte wirklich das tun, was mir wichtig ist. Die dritte Art von Meditation ist Qigong. Und Qi bedeutet ein Problem lösen. Wir können sie auch Problemlösungsmeditation nennen oder eben analytische Meditation. In den Texten heißt es, nimm ein bestimmtes Problem und setze es auf die Hauptbühne in deinem Geist. Und dann analysiere alle unterschiedlichen Gesichtspunkte des Problems. Nimm eine Frage und denke auf 50 oder 60 verschiedene Weisen darüber nach. Geshe-las Lieblingsfrage war, was ist das Wichtigste, was ich als Buddhist machen kann? Was bringt mich am schnellsten zur Buddhaschaft, damit ich anderen wirklich helfen kann? Und wenn du dann die Antwort gefunden hast, kannst du dich für eine Weile auf ein Objekt konzentrieren, in einer Chukgong-Meditation. Also bisher haben wir uns in diesem Kurs mehr auf die technische Seite der Meditation konzentriert mit unseren vielen Listen. Und deshalb werden wir jetzt diese Klasse nutzen, um uns ein bisschen mehr auf den Inhalt zu konzentrieren, das Meditationsobjekt. Und eines der besten Objekte ist ein Lamrim. Und im Reading habt ihr den Text dazu. Das ist eine Meditation, die wir ein Leben lang machen können. Lamrim heißt Stufen auf dem Weg zur Erleuchtung und das ist eben eine Anleitung, Schritt für Schritt, die, wenn man ihr genau folgt, zum richtigen Ergebnis führt. Ich bin Mutter eines Sohnes und es gibt diese Wahnsinns-Lego-Teile, riesige Flugzeuge oder Schiffe, die sind total super im Detail und mit vielen Funktionen, Motor, Lichtern und so weiter. Und es dauert wirklich viele Stunden, diese 1000 Einzelteile zusammenzusetzen, dass ein funktionierendes und beeindruckendes, großartiges Ding daraus kommt. Und das ist unmöglich, das ohne eine genaue Anleitung zu machen. Und so ist das mit dem Lamrim. Unmöglich ohne Anleitung. Aber wenn man dem Lamrim Stufe für Stufe folgt, dann erreichen wir unser Ziel. Und Geshe-la ist sehr deutlich. Er sagt, du brauchst alle Einzelteile und du musst die Reihenfolge einhalten. wie bei Lego. Und wir brauchen eine verlässliche Quelle, denn das, was wir in Ordnung bringen wollen, versucht uns das auszureden, ja, wenn es unbequem wird. Ein allwissendes Wesen, der Buddha, hat uns diese Anleitung zusammengestellt, um die Erleuchtung zu erlangen. Und diese Anleitung heißt Lamrim. Das ist keine Erfindung der Tibeter, sondern es kommt aus der Vollendung der Weisheit. Lord Buddha hat also dieses Handbuch geschrieben und die Schritte in einer bestimmten Reihenfolge präsentiert. Wir müssen alle Schritte in der richtigen Reihenfolge einhalten, sonst funktioniert der Lamrim nicht für uns. Und dann sterben wir und wir wissen nicht, dass Teil 14 uns das Leben gerettet hätte. Aber wenn wir das tun, also alle Schritte in der richtigen Reihenfolge gehen, dann führt kein Weg an unserer Erleuchtung vorbei. Je weiter wir vorankommen auf dem Weg, desto subtiler und unsichtbarer sind die Änderungen. Und deshalb brauchen wir einen großen Meister, der uns leiten kann. Wir brauchen einen Lehrer, dem wir nahe sind, damit er oder sie uns sagen können, du brauchst ein bisschen mehr davon oder an jenem Schräubchen muss ein bisschen gedreht werden. Am Ende brauchen wir die Nähe zu unserem Lehrer. Jemand, der darüber wacht, dass wir alle wichtigen Teachings erhalten haben.
Kannst du noch sagen, was zu den subtilen Veränderungen, weil warum werden die immer subtiler, je mehr wir am Ende sind, oder was ist damit gemeint?
Also je weiter wir uns entwickeln, desto feiner sind die Probleme. Also wenn ich zum Beispiel mein Buch beobachte, ja, die Einträge, die ich da bei dem Minus hinschreibe, die werden subtiler. Also das verlagert sich von dem, was ich gesagt habe und wie ich gehandelt habe, auf Dinge, wie ich gedacht habe. Das heißt, es wird subtiler. Und sie sind nicht mehr so offensichtlich. Und deshalb heißt es, man braucht einen großen Lehrer, einen guten Lehrer, dem wir nahe sind, damit der das beobachten und einordnen kann. So, deshalb heißt dieser Lamrim Yonten Shirguma, das Buch über die Quelle all deiner guten Qualitäten, die Quelle allen Guten, alles Guten. Also, Elke weiß Bescheid, wie man einen guten Lehrer findet. Sie hat Entsagung entwickelt. Sie weiß, wie man vom Lama auch mal angeraunzt und kritisiert wird und trotzdem seinen Frieden damit hat. Und dass der Lehrer vielleicht nicht immer sagt, was er meint, weil wir bestimmte Dinge selber rausfinden müssen. Das alles muss ein Lehrer sehen. Und auch, was der nächste Schritt in Elkes Entwicklung ist. Was sie als nächstes verstehen und meistern muss. Ein Lehrer drängt darauf, dass, wenn wir uns entscheiden, zum Wohle aller Wesen zu arbeiten, dass das bedeutet, dass wir das Richtige tun müssen für die Menschen, die neben uns sitzen. Ja, zum Beispiel. Und nicht für eine theoretische Anzahl von Wesen im ganzen Universum theoretisch Gutes tun. Und es gibt bestimmte subtile Zeichen, dass eine Person auf einem bestimmten spirituellen Level angelangt ist. Und wer ist die Quelle all der guten Qualitäten für dich? Wer führt dich durch all die Level spirituellen Wachstums und stellt sicher, dass du auch die nächste Ebene erreichst, bevor du stirbst? Weil es ein Rennen gegen den Tod ist. Die Lehrer müssen dich zum richtigen Zeitpunkt über das nächste spirituelle Hindernis drängen. Also die Quelle alles Guten meint den Lehrer, die Person, die dich leitet. Und das ist der erste Schritt im Lamrim. Du musst dich aufmachen, deinen Lehrer zu finden. Und das muss kein berühmter Lehrer sein. Es ist wichtig, den eigenen persönlichen Lehrer zu finden, der uns passt wie ein schöner Handschuh. Angegossen. Und dann müssen wir eine Beziehung entwickeln, die sehr nah ist, egal über welche Distanz. Und Sie müssen in der Lage sein, unsichtbare Entwicklungen in euch zu verfolgen. Und das ist sehr schwierig. Wenn wir das in unsere Meditation nehmen, beginnen wir mit einer Chargom. Was ist der erste Schritt in unserer Liste? Wir müssen einen Lehrer finden. Dann wechseln wir zu einer Chegom. Warum? Reicht es nicht, wenn ich 5 Bücher lese und 2 Seminare im Jahr besuche? Nein. Wir brauchen jemanden, der uns durch diese subtilen spirituellen Phasen führt. Und wir müssen mit uns selber diskutieren und analysieren, eine Debatte mit uns selber darüber führen, damit uns selber das klar wird in der analytischen Meditation. Alle großen Musiker, Künstler, Sportler haben eine enge Beziehung zu einem Lehrer. Und früher oder später müssen wir unseren Lehrer finden. Das ist der erste Schritt im Lamrim, wie gesagt. Wenn wir eine Lehrermeditation machen, hat diese 4 Schritte. Das erste ist Vertrauen und Hochachtung entwickeln. Also, wir müssen unsere Lehrer auschecken und beobachten und herausfinden, ob sie wirklich wissen, wovon sie reden. Hat die Person die Qualifikation oder nicht? Chigme hat Geshe-la eine ziemlich lange Zeit erstmal ausgecheckt. Sie war eine Schülerin eigentlich von Lama Zopa. Und dann, wie wir alle wissen, hat sie ihn unverrückbar zu ihrem Lehrer gemacht. Unverrückbar steht sie seit Jahren an seiner Seite. Und er nennt sie oftmals seinen Fels in der Brandung. Aber diese erste Phase ist enorm wichtig. Wenn wir einen unzureichenden Klavierlehrer haben, ist das Resultat nicht lebensbedrohlich. Aber wenn wir keinen guten Lehrer haben, vertun wir unsere kostbare Lebenszeit. Bitte?
Und wenn wir gar keinen Lehrer finden?
Dann suchen wir weiter, bis wir einen gefunden haben. Das sagt der Lamrim. Genau. Und wir pflanzen unseren Lehrer. Ne? Also wir können ja die 4 Schritte machen, um unsere Lehrer zu pflanzen. Denn natürlich kommt der Lehrer
von mir.
Genau. So, und es gibt Lehrer, die sind offensichtlich nicht qualifiziert. Dann gibt es aber welche, die scheinen auf den ersten Blick ganz toll, aber dann findet man raus, dass sie nicht wirklich so viel wissen, wie wir gedacht haben. Also wir müssen wirklich sehr, sehr achtsam sein mit unserem Geist, der leicht beeindruckbar ist. Genau prüfen, bei wem wir zulassen, dass er oder sie uns prägt und anleitet. Denn wir beginnen zu denken wie unser Lehrer. Und das prägt uns für Jahrzehnte. In den Schriften heißt es, dass es uns viele Leben ruinieren kann, wenn uns jemand, auch wenn es unabsichtlich passiert, in die Irre führt. Wir müssen also zu einem Punkt kommen, an dem wir unserem Lehrer zutiefst vertrauen, weil wir sie ganz genau ausgecheckt haben. Und das kann viele Jahre dauern. Also, Vertrauen und Hochachtung entwickeln. Der erste Punkt. Dann der zweite, wie man über einen Lehrer denkt. Und hier geht es nicht nur um die Gedanken, sondern auch um unsere Gefühle. Wenn wir unseren Lehrer gefunden haben, dann schaffen wir eine geistige Verbindung. Und diese Verbindung ist wichtig und sollte erfüllt sein von Vertrauen und tiefem Respekt und Liebe. Und wir müssen sehr achtsam sein, dass wir diese Haltung gegenüber dem Lehrer aufrechterhalten. Also, wir müssen uns Zeit lassen, die Person genau überprüfen, und zwar alle Aspekte ihres Lebens, die für uns relevant sind, mit anderen Schülern über sie sprechen und so weiter. Aber wenn wir uns dann einmal entschieden haben, dann gehen wir eine Verbindung ein und geben ein Versprechen, das wir sehr hoch halten müssen. Der Lehrer ist die Person, die unser Leben rettet. Wenn wir nicht so über ihn denken, sollten wir ihn nicht als Lehrer wählen. Natürlich kann man in den Unterricht gehen, von anderen Lehrern und von ihnen lernen. Und auch ihnen gegenüber müssen wir Respekt und Achtung entgegenbringen. Das ist überhaupt keine Frage, denn damit säen wir die Samen für unsere Beziehung zu unserem eigenen Herzenslehrer. Nun gibt es ein Muster in unserem Geist. Geschela nennt es das Schulfreund-Syndrom, das nicht für die Geberts gilt. Du siehst jemand in der Schule und verliebst dich unsterblich. Der Typ ist total klasse und witzig und intelligent und er sieht so gut aus. Viel besser als dein letzter Freund. Und du sendest Signale aus und endlich kommen die an und ihr lernt euch besser kennen und am Anfang ist alles spannend und macht Spaß. Und dann mit der Zeit kommen die ersten Dissonanzen und der erste Streit und man ist beleidigt und empört. Und da gibt es diesen anderen Jungen, der in der Parallelklasse eigentlich viel netter und interessanter ist. Und so weiter. Also, und wir müssen hier genau aufpassen. Denn wer hat sich verändert?
Ich.
Ja, genau. Die Veränderung findet in uns statt. Die andere Person hat sich nicht verändert. Unser Geist hat sich verändert. Unser Karma. Die andere Person als schön und anziehend zu sehen, ist aufgebraucht. Und das Gleiche passiert mit dem Lehrer. Übrigens, wir geben in der nächsten Woche das zweite Silent Retreat Teaching Buch raus, ebenso übersetzt von unserer Ulrike. Die Magie der Leerheit des Lehrers. Ein ganz tolles Buch, das ich euch ans Herz legen möchte. Okay, unser Karma ist aufgebraucht und wir beginnen Fehler zu sehen und sagen, das kann ich nicht glauben. Vor 6 Monaten dachte ich, der Typ ist perfekt. Und jetzt stellt sich heraus, dass. Und das ist die falsche Sichtweise und wir müssen versuchen, das zu stoppen. Wir werden sonst beim Lama-Hopping immer wieder die gleichen Erfahrungen machen.
Ja, das ist wie in der Ehe, oder?
Ja?
Welcher Ehe?
Es kommt
mit deinen Lebensabschnittspartnern, wenn du nicht bei einem bleibst.
Ja, genau. So. Ja, absolut, genau. Genau, genau. Also wir werden sonst immer die gleichen Erfahrungen machen, weil es ja an uns liegt. Es ist nicht so, dass wir etwas sehen, das wir zuvor nicht gesehen haben, sondern wir haben etwas erschaffen, was vorher nicht da war. Ja. Also es ist sehr wichtig zu erkennen, dass unser Karma sich verändert und wir müssen dagegen angehen. Wenn wir einmal gesagt haben, das ist mein Lama, dann verändert sich alles. Jetzt wird alles zu einer Herausforderung für dich persönlich. Wenn sie entscheiden, dein Vertrauen muss getestet werden, dann werden sie dein Vertrauen testen oder deinen Ärger oder deine Eifersucht. Und deine Haltung muss sein, oh, das ist eine Hilfe, Zähneknirsch. So kann ich wachsen und besser verstehen. Danke. Und das wird eure erste tantrische Praxis sein. Ihr entscheidet, es gibt eine Person auf der Welt, die eure Gedanken lesen kann, die eure Zukunft kennt und die euch in jedem Moment herausfordert. Und du gibst nicht auf. Du sagst, ich weiß, er versucht mich zur Erleuchtung zu bringen. Und wenn es für dich kompliziert wird, dann erst ist es eine funktionierende Lehrer-Schüler-Beziehung. Warum? Weil deine Fehler zutage treten und du daran arbeiten kannst. Und dann gibt es den Fall, dass dich dein Lehrer mit einer unmoralischen Herausforderung konfrontiert und dann musst du gehen. Denn das ist der Schritt, den du lernen musst. Wir müssen eine tiefe Verantwortung übernehmen in der Hingabe an unseren Lehrer. Also es gibt die Geschichte von einem Lehrer, der 5 Schüler hat, mit einer bestehenden karmischen Verbindung. Und er sagt zu ihnen, ich brauche Geld. Also geht los und raubt das Dorf aus. 4 von ihnen ziehen los und überfallen das Dorf und stehlen Geld. Der 5. bleibt zurück und sagt, bei allem Respekt, das kann ich nicht machen. Warum nicht? Ich bin dein Lehrer und ich sage dir, du sollst für mich stehlen. Ja, sagt der Schüler, du bist mein Lehrer und ich weiß, dass du niemals von mir verlangen würdest, zu stehlen. Und deshalb gehe ich nicht. Und wenn die anderen 4 zurückkommen, die Taschen voller Geld, sagt der Lama, ich habe nur einen guten Schüler. Ja. Also, wir müssen immer darum ringen, das Richtige zu tun. Es geht nicht darum, blind den Anweisungen zu folgen. Denn auch das ist ein Test.
Das ist ja auch das, was Geshe-la gesagt hat. Was ich euch sage, überprüft es, ob das auch stimmt.
Ja,
nehmt
genau.
Nehmt es nicht einfach blind hin.
Ja, genau. Genau, sagt der Buddha. Ich würde gerne jetzt die Fragen hinten anstellen. Okay, dritter Schritt in der Meditation. Wie du dich ihnen gegenüber verhältst. Die beste vorbereitende Praxis, um die Leerheit direkt zu sehen, ist, dem Lehrer zu helfen. Und dafür gibt es verschiedene Level. Also zunächst kommt man einfach in den Unterricht und konsumiert. Dann fängt man an, ein bisschen zu helfen. Man bringt eine Blume mit und investiert vielleicht 5 Minuten, um am Ende mit aufzuräumen. Und dann hilft man ein bisschen länger. Also vielleicht an einem Samstagnachmittag. Und im nächsten Level hilft man mit einem Projekt. Zum Beispiel, ich korrigiere die Hausaufgaben für den Kurs oder mache Übersetzungen. Und so geht es graduell weiter, bis die Bedürfnisse des Lehrers zu den eigenen werden. Und man versucht zu unterstützen, wo man nur kann, weil man versteht, dass der Lehrer versucht, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, Samsara zu stoppen und ein glückliches Leben zu führen und die Erleuchtung zu erlangen. Jeder muss seinen eigenen persönlichen Lehrer finden. Da geht kein Weg dran vorbei. Es gibt keinen Lehrer, der allen Persönlichkeiten entspricht. Das ist unmöglich. Und jeder Lehrer hat seine Berechtigung, weil es jemanden gibt, dem er helfen kann. Also wir müssen unseren Lehrer finden und nachdem wir ihn gründlich ausgecheckt haben, müssen wir uns innerlich festlegen. Und dann werden wir graduell anfangen zu helfen. Und das muss zu einem Verhältnis führen, in dem wir ernsthaft alles tun, um zu unterstützen und zu dienen. Ohne, dass sie auch nur fragen müssen. Und wir haben in unserer Sangha so gute Beispiele dafür. Und wir tun das letztlich nicht für den Lehrer, denn die brauchen uns nicht. Für den sind wir nur eine Sorge mehr, um die er sich kümmern muss. Ja. Wir tun das für uns. Und nur so erschaffen wir das Karma, um weiterzukommen auf den Pfaden. Und es ist eine Ehre. Das alte Sanskritwort für Schüler ist Shramanara. Es gehört zu den Ordinierungsgelübden. Und es bedeutet jemand, der sich verausgabt für seinen Lehrer. Und wir sollen nicht denken, es wäre eine Bürde oder eine Unannehmlichkeit. Es ist eine Ehre. Wenn wir damit beginnen, setzen wir eine Lawine in Bewegung, die dazu führt, dass wir die Leerheit direkt sehen. Okay. Und der vierte Schritt in der Meditation ist, entwickle Verehrung für den Lehrer. Wenn du diese Hingabe für den Lehrer empfindest, ist es ein wichtiges Zeichen von spiritueller Entwicklung. Dieses Wesen hat sein ganzes Leben aufgegeben, um mich zu lehren, auf mich aufzupassen, mich anzuleiten, mich zu beschützen, mich vor allem Leiden zu bewahren und mich weiterzubringen in meiner Entwicklung. Und das für viele Jahre oder für viele Leben. Und es gibt nichts Kostbareres. Jeder Lehrer, dem wir begegnet sind, hat das vorbereitet und viele Jahre darauf gewartet, dass wir endlich so weit sind. Okay. Jetzt ist Zeit für Fragen noch, bevor wir dann die Hausaufgabenfragen weiter besprechen. Petra?
Ja, gut, wenn wir uns bei Schülern sozusagen über die Qualitäten des Lehrers erkundigen.
Ja.
Da habe ich aber so einen inneren Konflikt. Wie unterscheide ich, ist es über die Qualitäten des Menschen zu reden und wo grenzt sich's ab vom Punkt 7 Rede Bedeutsames und zum Wohl der anderen, weil vielleicht sagt man dann, naja, da und da in diesem Punkt ist er irgendwie nicht so gut und da habe ich dann heute das Gefühl,
ja.
Verstehst du, was ich meine?
Also auschecken mit den anderen wäre vielleicht, also in meiner Interpretation ist es vielleicht mehr das Beobachten. Weißt du, wie verhalten sich andere Schüler, die schon länger dabei sind, die in seiner Nähe sind? Wie ist die Interaktion zwischen denen?
Also nicht und unbedingt mit ihnen über ihn
nee,
reden,
genau.
Sondern okay, passt.
Ja, genau. Also ich würde da vielleicht jetzt nicht unbedingt hingehen und sagen, okay. So nur erzählen mal, ja, aus dem Nähkästchen plaudern. Sondern, also in dem Sinne, das Beobachten, wie die Beziehung ist.
Ja. Danke.
Irgendjemand anders hatte sich auch noch gemeldet.
Ich wollte noch was ergänzen oder einen Gedanken teilen, weil es dann für mich manchmal so unglaublich ist, wenn ich dann irgendwie in mich hineinspüre und diese Güte, die ich dann sozusagen im Lehrer sehe, dann ja, wenn ich mir bewusst werde, dass die dann von mir kommt eigentlich.
Ja.
Das finde ich einfach so, wie soll ich sagen, unglaublich.
Ja. Ja. Ja, ein Grund großer Freude. Wenn wir in einem Wesen so viel Großes, Gutes sehen können, dann heißt das, wir haben etwas sehr Gutes gemacht. Ja, ja, kannst du dir auf die Schulter klopfen,
ja,
und rejoicen.
Das ist
ein
sehr spezieller Gedanke, dass man selber sehr Gutes gemacht haben muss. Ne?
Um einen solchen Lehrer zu verdienen, kann man dann auch sagen. Aber es ist natürlich eigentlich so, dass du ihn kreiert hast. Ja?
Genau.
Diese Güte hast du kreiert, ja. Sehr schön. Ja, ja, wunderbar.
Rejoice.
Ja.
Du hast gesagt, der Lehrer, der hat sein halbes Leben oder noch länger auf uns gewartet.
Ja.
Bis wir ihn finden, dann wäre aber das doch alles vorbestimmt, oder?
Nee, er wartet, heißt ja, er wartet, er ist fertig, ja, und er wartet jetzt darauf, dass wir in die Puschen kommen, sozusagen. Und das kann eben lange dauern, viele Leben zum Beispiel. Oder bei anderen geht es vielleicht schneller. Aber der Lehrer ist da, der Lehrer ist für uns da. Wir haben oftmals vielleicht auch eine karmische Verbindung, die spürbar ist.
Genau umgekehrt, eigentlich, ja, wie ich es irgendwo verstanden hatte. Und ich finde den Gedanken, also so wie du es gesagt hast, also sehr schön.
Gut. Ja, das ist gut. Ja. Ich meine auch, das ist ja die Natur eines Buddhas oder eines erleuchteten Wesens. uns zu helfen. Und sie können uns halt nicht anders helfen, als über Belehrungen, als darüber uns zu lehren. Aber sie sind immer da. Ja? Und wir müssen an unseren Samen arbeiten, dass wir sie endlich sehen können. Okay, dann kommen wir jetzt, oder gibt es Fragen von online?
Nein. Gut.
Wir kommen jetzt noch zu ein paar Hausaufgabenfragen, die aber zum großen Teil im Reading beantwortet sind. Also, genau, was sollte unsere Motivation sein? Was bringt uns weiter? Was ist die wahre Bedeutung von unserem Leben?
Und, Anleitung zu helfen.
Ja, und das sind die jeweiligen Stufen, die wir mit den Praktizierenden der niedrigeren, der mittleren und der hohen Motivation teilen. Also, im Einzelnen heißt das, was ist die unterste Motivation? Genau, also vielleicht noch spezifischer zu sagen, wir wollen verhindern, nach dem Tod in einem der drei niedrigeren Reiche wiedergeboren zu werden. Ja, also Höllen, Preter oder Tierreich. Das ist die niedrigste Motivation. Das nächste ist?
Aus dem Kreislauf des Lebens brechen.
Genau. Mittlere Motivation, wir möchten jegliche Wiedergeburt in Sansara vermeiden und das persönliche Nirvana erreichen. Und schließlich die hohe Motivation im Mahayana.
Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen
erlangen. Genau. Und natürlich wollen wir ebenfalls eine Wiedergeburt in den unteren drei Reichen vermeiden und in Sansara überhaupt, ja, also in allen sechs Reichen des Sansara. Menschenreich, Formenreich oder Formlosigkeit und die drei unteren. Aber darüber hinaus wünschen sie sich, die völlige Erleuchtung zu erlangen, um dann allen anderen Lebewesen ebenfalls zur Buddhaschaft zu verhelfen. Und um das zu erreichen, müssen wir lernen, wie ein Bodhisattva zu denken und wie ein Bodhisattva zu handeln. Okay. Ein weiterer wichtiger Teil des Lamrim ist die Todesmeditation. Warum ist es wichtig, dass wir uns den Tod vor Augen führen?
Weil sie als Satz so weit sein kann.
Genau.
Und Prioritäten zu setzen.
Und Prioritäten zu setzen, genau. Und diese Prioritäten sollten sein, dass wir studieren, dass wir meditieren, dass wir praktizieren, statt nur unser gutes Karma zu verbrennen und dann ins Höllenreich abstürzen. Also ein ethisches Leben führen.
Und ist dann noch was, um im Moment des Todes sozusagen das Richtige zu tun, um in dem Moment noch möglichst viele schlechte Samen zu verbrennen und möglicherweise bereit dafür zu sein, auch dann einen Schritt zu gehen ins Diamantreich oder in die Diamantwelt?
Ja, aber das sind ja die Todesmeditationen vom Lamrim.
Ja.
Die musst du dir nur anhören und folgen. Da beschreibt Geshe-la ja ganz, ganz genau, Schritt für Schritt, was wir tun sollen. Und wenn wir diese Todesmeditation oft machen, über eine lange Zeit praktizieren, dann ist das so in uns drin, dass wir tatsächlich in diesem Moment des Terrors, des Todes, das erkennen und sagen können, ja, ach, und das ist die Leerheit.
Ja.
Ja, und, ja, ne, so, ja, genau. Ja. Aber was anderes wüsste ich jetzt nicht. Nee, sondern
du hattest gefragt, warum wir das machen, und das war die Antwort. Damit wir
entschuldige. Ja. Ja, okay, gut. Ich hatte das jetzt als eine Frage interpretiert. Entschuldigung. Ja, genau. Genau. Also, deine Antwort war, darum ist es wichtig, darüber nachzudenken, also diese Todesmeditation zu machen und uns vor Augen zu führen, was es bedeuten kann, weil dann können wir diese Todesmeditation machen. Ja, genau, verstehe. Also das Ziel sollte sein, dass wir jeden Tag so leben, als würden wir am Abend sterben, und alle unsere Handlungen und Entscheidungen sollten von dieser Haltung geprägt sein. Okay, und dann gibt es drei Prinzipien der Todesmeditation. Das erste ist...
Todessicher.
Ja, genau. Und nur unsere karmischen Samen überleben. Dann?
Wir wissen nicht
wann, genau. Und?
Nichts wird uns helfen als das Dharma.
Ja, genau, sehr schön. Okay, die nächste Frage lautet, ist es wahr, dass alles in unserem jetzigen Leben Leid ist? Warum, beziehungsweise warum nicht? Und da haben wir ja diese drei unterschiedlichen Arten von Leiden. Und die sind?
Leid des Leidens.
Genau, das ist das offensichtliche Leid. Damit ist Schmerz gemeint, ja? Körperlicher, zum Beispiel Rückenschmerzen, oder geistiger, wie der Verlust eines geliebten Menschen. Das Leid der Veränderung, genau. Das ist einfach die Tatsache, dass auch die guten Dinge, ein schönes Zuhause, eine tolle Familie, ein guter Job, unausweichlich sich verändern werden und uns entrissen werden. Und das
alles durchdringende Leid.
Ja, genau. Das alles durchdringende Leid.
Und was ist das nochmal?
Am Ende verlieren wir sogar unseren Körper. Ja? Unser Geist wird senil, unser Name vergessen. Unser Leben endet in einem Desaster. Und im Buddhismus sagen wir, wenn das Ende eines Ereignisses negativ ist, dann können wir sagen, dass das Ereignis negativ ist. Ja? Und damit haben wir alles in unserem Leben abgedeckt. Und wir können diese Frage mit Ja beantworten. Alles in unserem gegenwärtigen Leben ist entweder Leid oder führt unausweichlich zu Leiden. Und das wiederum sollte uns dazu motivieren, uns in den drei außerordentlichen Trainings zu üben. Und die sind?
Das Training der Weisheit.
Das Training der Weisheit, genau. Das ist die Leerheit verstehen.
Moral.
Genau, das ist das erste, Training der Moral und?
Konzentration.
Genau, und meditative Konzentration. Moral, meditative Konzentration und Weisheit. So. Und im Reading wird an dieser Stelle nur die Ethik erwähnt. Und die Frage ist, warum? Und die Antwort ist...
Voraussetzung für alles andere.
Genau, weil Ethik die Grundlage der beiden anderen Schulungen ist. Nur mit Ethik können wir eine tiefe Ebene der Konzentration erreichen und damit Einsichten in die Weisheit gewinnen. Okay. Und jetzt wird es ganz leicht. Nenne die vier Gesetze von Karma.
Gleiches erzeugt Gleiches.
Genau, jede Handlung und ihr Resultat haben die gleiche Essenz.
Karma wächst.
Genau, die Ergebnisse sind größer als die Handlungen.
Wenn ich nichts tue, passiert nichts.
Ohne eine Handlung gibt es keine Ergebnisse. Genau. Und wenn eine Handlung einmal begangen ist, kann das Ergebnis nicht verloren gehen. Sehr schön. Im Kurs sprechen wir auch über die Unterscheidung zwischen reinem und unreinem Karma. Das ist jetzt kein Teil von Kurs 16, aber sicherlich lohnenswert zu erinnern. Unreines, gemischtes Karma erschöpft sich, wenn es reift. Das Ergebnis von reinem Karma setzt sich fort und erschöpft sich nicht. Und was macht Karma rein?
Die Intention oder
ja.
Der Ausübende, der Handelnde.
Ja, nee, es ist
das Selbstinteresse dabei, nicht selfish.
Es ist das Bewusstsein für die Leerheit. Mit dem Bewusstsein für die Leerheit können wir ein Karma erschaffen, das sich selbst, so, und jetzt hilf mir mal, was heißt, das ist ein gutes Wort für perpetuieren.
Fortsetzt.
Das sich selbst fortsetzt.
Ich dachte, nur ein Buddha kann reines, weißes Karma erzeugen.
Ja. Ja.
Aber das können wir deswegen, als Menschen können doch nur gemischtes im besten Fall.
Ja, genau. Aber trotzdem ist es ist ja wichtig zu wissen, was macht Karma rein.
Ach so, okay. Das heißt, ich kann reines Karma gar nicht. Doch, wenn du gut
bist. Aber wir können uns darin üben und wir können darin immer besser werden, ja? Indem wir uns mehr und mehr bewusst sind für die Leerheit. Genau.
Aber wir sind ja alle auf dem Weg des höheren Pfades. Das heißt, wir haben alle die Motivation, schlussendlich Buddha zu werden oder die Buddhaschaft erreichen.
Ja.
Und damit ist es ja eine Vorbereitung, wenn ich mir bewusst bin über die Leerheit,
ja,
dann kann ich schlussendlich sehr wohl reines Karma erreichen. Aber bis dahin muss ich üben.
Ja, genau. Ja, absolut. Genau.
Ja, dann gibt es ja nicht sowas, wenn man das allen fühlenden Wesen widmet,
ja,
und an Leerheit gedacht hat, während man eine Tat ausführt, dass dieses Karma dann quasi gesichert ist oder dass das Ergebnis davon dann nicht wieder vergeht, sondern
ja,
auch stabil bleibt?
Genau, absolut. Also man kann gut, also es gibt ja, da kommen wir dann morgen auch noch dazu, es gibt ja Handlungen, die dazu führen, dass wir unser gutes, angesammeltes Karma verbrennen. Ja? Und um das zu vermeiden, können wir das gute Karma widmen auf diese Art und Weise und so bleibt es bestehen.
Das hat aber nichts mit weißem Karma an sich zu tun. Na, weil du gesagt hast, die Qualität von dem Weißen ist auch, dass es bestehen bleibt oder sich selbst auch.
Ah, okay. Ja, 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 ja.
Das ist nur eine zufällige Parallele.
Das ist, ja, genau, okay. Ja. Ja, das ist nicht das Gleiche.
Ja.
Alles, was wir mit unreinem Karma erschaffen, erschöpft sich. Dieses Karma wird beendet. Ja? Und das ist der Unterschied zu reinem weißen Karma, das sich nicht erschöpft, sondern immer wieder fortsetzt. Das ist so cool.
Ja.
Diese Idee, dass das möglich ist.
Heißt das im Umkehrschluss, jedes, sage ich jetzt mal, karmische Projekt, wo ich etwas für mich erschaffen will, wenn man davon ausgeht, dass es durch unreines Karma erschaffen, wenn ich dann das Resultat habe, muss ich immer wieder sozusagen reinvestieren,
ja,
dass es nicht ausläuft und stirbt, egal welches Projekt auch
ja,
immer das jetzt ist.
Absolut. Wir müssen uns da sehr viel Mühe geben, ja. Durch Wertschätzung, durch Rejoicen, ja, ja, genau.
Okay.
Also das Reinvestieren von gutem Karma ist für uns sehr wichtig.
Das sind die guten Handlungen, die ich jemand anderem widme, oder?
Mhm, genau. Oder wenn du ein gutes Ergebnis hast, also ein einfaches Beispiel wäre ja dann Geld. Wenn du das gute Ergebnis hast, dass du einen Batzen Geld bekommst, nimmst du einen Teil und gibst es an jemanden, der es dringend braucht. Damit reinvestierst du dein gutes Karma.
Und das widme ich gleich wieder allen fühlenden Wesen.
Unbedingt. Unbedingt mit dem Bewusstsein für Leerheit.
Oder auch einer bestimmten Person.
Das Widmen?
Ja. Einem Lehrer?
Du meinst du jetzt widmen oder schenken? Also
widmen.
Widmen.
Ja.
Also du gibst etwas und sag mir, wie du das machen würdest, damit ich...
Ich mache irgendwas Gutes.
Ja.
Und widme diese guten Tat jetzt meinem Lehrer.
Ja, genau.
Bleibt dann dieses gute Karma für immer erhalten?
Ich kann es mir nur... Also eigentlich die Widmung... Also, I offer it to you. Ich habe was Gutes gemacht, mein Dame. Also so wie eine gute Handlung, ja. Ja, das ist dann sicher aufbewahrt. Wenn du zum Beispiel eine wirklich gute Handlung gemacht hast, dann gibst du das als Offering an deinen Lama und ja, da ist es auf der sicheren Bank. Genau.
Aber wenn der Samen aufgeht, verbraucht er sich. Ich muss reinvestieren.
Ja, genau.
Vor allem ist es nicht auf der sicheren Bank.
Ja. Doch, solange
du das benutzt. Bis er aufgeht.
Okay, wir haben... Okay, also. Die sichere Bank, von der wir gesprochen haben, bezieht sich darauf, dass wir haben zum Beispiel ein gutes Karma. Das ist ein gutes Karma, das ich gemacht habe. So, und jetzt werde ich zum Beispiel ärgerlich gegenüber einem Bodhisattva. Was passiert mit meinem guten Karma? Ja, also ich zerstöre dieses gute Karma. Wenn ich aber dieses gute Karma sozusagen auf die sichere Bank bringe, ja, dann bleibt es dort und ist erstmal unberührt von negativen Handlungen.
Bevor du dich ärgerst.
Nein, es ist ja außerhalb, oder?
Außerhalb der Reichweite meiner Mental Afflictions.
Du musst es gleich weggeben.
Ja, deswegen, ja genau, deswegen widmen wir das immer dem Wohle aller Wesen oder dem Lama, ja?
Aber es kann ja sein, dass ich halt was Gutes gemacht habe und dann ärgere ich mich und am Abend freue ich mich über die Gas, dann ist es ja nicht weg.
Also du kannst, es gibt Handlungen, da reden wir beim Karma-Kurs jetzt morgen nochmal darüber, morgen Nachmittag. Es gibt Handlungen, die zerstören dein gutes Karma.
Und wie weiß ich das dann?
Indem du das lernst, morgen beim Karma-Kurs.
Aber ich muss es nicht jedes Mal so.
Nein, also das, ob du das jetzt mit dem Mudra widmest oder nicht, das ist, also ich will jetzt nicht sagen, das spielt keine Rolle, weil das wahrscheinlich nicht wahr ist. Ja? Also wir machen das ja nicht umsonst, dieses Mudra. Aber es gibt viele Formen, wie du etwas widmest. Ja?
Also ich gebe ein Beispiel, ihr wisst halt, ich bin Flugbegleiterin und da liegen immer wieder Papiere am Boden. Lustigerweise früher mehr als jetzt. Und ich hebe sie immer auf und in dem Moment, wo ich sie aufhebe, sage ich, widme das der Gesundheit aller fühlenden Wesen.
Wie schön.
Und
ja, wundervoll.
Und seit neuestem finde ich keine Papiere mehr am Boden. Das heißt, sie sind irgendwie verschwunden.
Ja.
Aber ich mache das jetzt nicht dann, weil, wenn ich so durchs Flugzeug gehe, würde ich
nein, natürlich Passagiere nicht. Ja. Ja. Ja.
Und ich darf es ja wohl im Geiste sagen. Du
könntest ja dann auch gar nicht aufheben.
Nein, das ist nicht.
Macht es einen Unterschied, ob ich das jetzt allen fühlenden Wesen widme oder meinem Lehrer?
Also das kommt drauf an, wo dein Herz mehr beteiligt ist. Ja? Darauf kommt es an.
Okay, aber der Effekt wäre der gleiche, je nachdem, wo halt
Der Effekt ist abhängig davon, wie dein Herz engagiert ist.
Ja.
Aber wenn mein Lehrer auch ein fühlendes Wesen ist, dann nehme ich ihn ja mit rein.
Genau. Aber das ist wirklich wie das für dich in deinem Geist sich richtig anfühlt.
Oder in deinem Herz.
Oder in deinem Herz, genau, ja. Ja. Okay, zurück zu den Hausaufgaben. Die Definition von Stille, von also Shamatha, oder Shine auf Tibetisch, ist Fokussiertheit, weißt du es, Barbara?
Ich glaube, ich kann nicht mehr.
Fokussiertheit, die durchdrungen ist von der außergewöhnlichen Glückseligkeit, der durch Praxis erlangten Leichtigkeit, die auf der auf ein Objekt gerichteten Meditation basiert. Also, die Definition von Stille, Shamatha oder Shine auf Tibetisch, ist Fokussiertheit, die durchdrungen ist von der außergewöhnlichen Glückseligkeit, der durch Praxis erlangten Leichtigkeit, die auf der auf ein Objekt gerichteten Meditation basiert.
Das ist so bitter, das lernst du auswendig, wenn du das, und dann hast du es wieder vergessen.
Und dann ist es wieder weg, ja, ja.
Aber das ist auch so.
Ja. Ja, aber das ist, in jeder Runde geht es leichter, dich zu erinnern fürs Final, genau. Okay, also das war jetzt die Definition von Shamatha, von Stille. Und dann haben wir Vipassana, also die Definition von Einsicht. Jene Weisheit, die erfüllt ist von der außergewöhnlichen Glückseligkeit, der durch Praxis erlangten Leichtigkeit und der Kraft, durch die Analyse ihres Objekts und die auf Stille gegründet ist. Und der Kraft durch die Analyse ihres Objekts und die auf Stille Shamatha gründet. Okay. Wenn wir uns anschauen, was wir in den letzten 15 Kursen gelernt haben, dann können wir zwei Ansätze erkennen. Das eine ist, durch eine der Präsentationen des Lamrim zu gehen. Es gibt im alten Tibet etwa 8 Hauptlamrim und viele weitere, die kürzer sind. Und es ist eine Tradition, vor allem für uns Laien, auf diese Weise Buddhismus zu studieren. Große Lehrer wie Pabongka Rinpoche, unser Geshe Michael Roach, die haben meistens den Lamrim gelehrt, wenn sie Laien unterrichtet haben. Und der Lamrim legt alle wichtigen Lehren des Buddhismus auf einfache und leicht verständliche Weise dar. So, das ist der eine Ansatz. Und der andere Ansatz der ACI-Kurse ist, dass wenn sich Studenten finden, so wie ihr, die sich wirklich engagieren und hart arbeiten, den Stoff, der in den Klöstern unterrichtet wird, weiterzugeben. Und das ist der Geshe-Kurs. Der Inhalt ist der gleiche wie im Lamrim, aber wir nehmen die 5 großen Bücher auseinander und gehen tief ins Detail. Und das Resultat ist ein entsprechend tieferes Wissen. Und das ist bestimmt nichts für jeden. Ihr wisst selber, das verlangt harte Arbeit und Disziplin. die Meditation, das Auswendiglernen, die Hausaufgaben, die Quizze, die Readings. Aber es ist Geshelas Wunsch, dass wir das ernst nehmen und in dieser reinen Form studieren und dann weitergeben. Also, lass uns nochmal die 5 großen Bücher wiederholen. Die Vollendung der Weisheit Prajnaparamita. Die Teachings gehören zur unteren Hälfte der Schule des mittleren Weges, gehören zu den Sva-Tantrikas oder der Schule der Unabhängigen. Prajnaparamita wird über 12 Jahre im Kloster studiert. Dann haben wir Madhyamika, den mittleren Weg. Und diese Teachings gehören zur oberen Hälfte der Schule des mittleren Weges. Die Prasangika oder Schule der Konsequenz. Das sind die höchsten Erklärungen zur Leerheit. 4 Jahre werden die studiert.
In den Class Notes steht Mind Only, aber das stimmt nicht, ne?
Die Teachings, Mind Only? Mhm. Mittlerer Weg ist ja schon Madhyamika an sich. Ja. Ist ja schon.
This is the study of the upper half of the middle way school, which contain the highest teachings on emptiness and the Mind Only school.
Aha, and the Mind Only school. Also es ist natürlich so, dass die dass vieles, was die Mind-Only-School sagt, von uns auch akzeptiert wird. Also die ganze Präsentation des Karma wird auch von Madhyamika akzeptiert. Vielleicht ist das damit gemeint. Aber es auf jeden Fall ist das Prasangika. Ja, genau. Okay, 2 Jahre wird Vinaya studiert, also ethische Disziplin durch Gelübde. Und diese Präsentation kommt von der Abhidharma-Schule. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, hat Geshela gefragt, wie er das denn unterrichten möchte, wo doch die Ordinierungsgelübde geheim sind. Und er hat sich sehr gefreut, als Geshela dann sagte, dass er die Darlegung von Chetsong Kapa verwendet. Also alles gut. Und ebenfalls 2 Jahre werden für das Schatzhaus des höheren Wissens verwendet, also für die Abhidharma Kosha. Die ersten beiden Kapitel, bitte? Ich habe dich nicht verstanden. Das Schatzhaus des höheren Wissens. Abhidharma Kosha. Da die ersten beiden Kapitel behandeln Themen wie die Teile der Persönlichkeit, der Geist in all seinen Bestandteilen und teilt das Universum in verschiedene Kategorien. Das dritte Kapitel spricht darüber, wo unsere Welt herkommt, wie das Universum entstanden ist, über Atomteilchen, wie man Zeit misst, Kosmologie und wie die Welt entsteht, wie die Welt endet, sorry.
Wann ist dieses Buch geschrieben worden?
Von Meister Vasubandhu um 350. Im vierten Kapitel geht es um Karma. Und das ist unser Kurs 5. Und im letzten Kapitel wird darüber gesprochen, wie man die Geistesgifte überwindet und wie man meditiert und so weiter. Das ist eine Enzyklopädie buddhistischer Philosophie. Und zwar aus Sicht der ersten 4 großen Schulen. 2 Jahre im Kloster. Dann schließlich sozusagen buddhistische Logik und Wahrnehmung, Pramana. Das wird aus Sicht der zweiten der vier Schulen, der Sutristen oder Logikschule studiert. Gisela sagt, das Zweitwichtigste, um die Leerheit zu sehen, ist Logik zu studieren. Zu studieren, wie Wahrnehmung funktioniert, warum erkenne ich Dinge, wie erkenne ich Dinge. Und an erster Stelle, sagt er hier, ist dem Lehrer dienen. Tetsun Kapa, seine Schüler haben über ihren Lehrer gesagt, sein größtes Geschenk war, dass er ihnen Logik beigebracht hat, ihnen gezeigt hat, wie man klar denkt. Das ist das Tor zum mittleren Weg und zur Leerheit. Und in jedem Jahr wird das Thema für 3 oder 4 Monate behandelt und dann findet es seinen Höhepunkt in den Winterdebatten zwischen den 3 großen Klöstern. Bis zu 10 Stunden am Tag debattieren die. Bitte?
Darf ich eine Frage stellen?
Ja.
Das Abhidhamma Kosha, ist das nicht die Vaibhashika Schule?
Ist sie. Ja. Ja, genau. Ist sie. Also, und der Lamrim ist eine Kurzform der 5 Bücher. Im Kloster gibt es keinen formalen Lamrim-Kurs. Ken Rinpoche sagt, weil der Inhalt durch die 5 großen Bücher abgedeckt ist, und zwar viel ausführlicher. Und nun kann man sich die Frage stellen, ob es wirklich wichtig ist, das so detailliert zu studieren, diesen Inhalt. Und die Antwort von Gisela ist, dass all diese Themen als Fragen in unserer Meditation hochkommen. Und wir in der Lage sein müssen, diese Fragen auch für uns selber zu überdenken und zu beantworten. Und außerdem müssen wir alle das Wissen weitergeben.
Wer hat den Lamrim dann geschrieben? Oder
Lord Buddha, der Buddha. Und es gibt viele verschiedene Lamrims. Es gibt zum Beispiel, wir haben auch einen Lamrim von Tetsun Kapa studiert, aber das geht alles zurück auf die Lehre vom Buddha.
Ich komme die ganze Zeit ins Trudeln, die Vollendung der Weisheit, das ist nicht die Diamantschneider-Sutra.
Nein, nein. Also,
heißt es nicht in der Diamantschneider-Sutra, wenn so Buddhi fragt, und wie können wir das nennen? Ich bezeichne es als Vollendung der Weisheit.
Ja.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, aber das ist nicht das Einzige. Die Vollendung der Weisheit kann sich auf mehrere Dinge beziehen. Ja. Auf zum Beispiel auf den Zustand des Geistes. Ja. Zum Beispiel auf die 6. Vollkommenheit. Zum Beispiel ja. Auf ein.
Ist also nicht die. Es ist sozusagen nicht der Name, den der Buddha dieser Sutra gegeben hat. Also
ja.
Das ist ein anderes Buch, habe ich jetzt verstanden.
Okay, danke, ja. Ja. Okay. Ja. Und es ist auch interessant, weil jeder von uns besessen ist von einem anderen Bereich im Buddhismus. Und wir haben die kompliziertesten Fragen in unserem Kopf. Und die müssen wir immer wieder durchdenken und studieren und die Readings lesen und zurückgehen und... Und als Lehrer ist es wichtig, dass wir deshalb so tief wie möglich in die Details gehen, um anderen wirklich da helfen zu können. Meine Obsession sind zum Beispiel Geistströme. Und das ist tatsächlich so. Dann ist für eine Weile Ruhe und dann bin ich in einem Retreat und dann kommt das wieder hoch und ich verfange mich da wieder vollkommen eigentlich so in den gleichen Knoten oder in Knoten, die sind ein bisschen anders verknüpft dann. Ja. Ja. Okay, genau. Ich muss noch einmal zurückgehen und zwar zum Schatzhaus des höheren Wissens. Du hattest aus Sicht der ersten Ich, weißt du was, Genau, du hast ja gefragt Vaibhashika und das ist ja die erste der vier Schulen, genau. Und es kann gut sein, dass ich mich versprochen habe.
Schule 1 bis 3 oder 4 hast du vorher gesagt.
Oder der ersten, ich glaube, ich habe gesagt, der ersten vier Schulen. Und das ist Quatsch, das ist die erste der vier Schulen, natürlich, die Vaibhashika. Mhm. Gut, also entschuldigt, da habe ich mich versprochen. Okay. Ja, Frage.
Ich habe mir die Frage gestellt, wie lange ist das alles auswendig gelernt worden? Also 350 nach Christus, da hat es das schon geschrieben gegeben und es wurde gelehrt und die Schüler haben das auswendig gelernt, bis dann eben der Buchdruck dann entwickelt wurde.
Ja, also früher wurden deswegen sind die Sachen in Code geschrieben. Und deswegen ist es uns auch nicht möglich, einfach diese alten Bücher zu lesen. Auch die Abhidharma Kosha können wir nicht einfach durchlesen. Sondern das wurde im Code sozusagen gelehrt, damit man sich das besser merken kann und wurde dann präsentiert von einem Lehrer in einer mündlichen Übertragung von einem zum nächsten.
Und dann von den Schülern auswendig gelernt?
Und von den Schülern dieser Code wieder auswendig gelernt, genau. Ja. Und also früher ist es tatsächlich unser Hirn und unsere Lernfähigkeit degeneriert, weil wir eigentlich, es gibt ja kaum mehr was wir auswendig lernen oder wissen müssen, was uns nicht sofort zugänglich wäre, was wir nicht sofort googeln können oder so. Ja? Also die Fähigkeit von Gelehrten, Dinge auswendig zu lernen, die war früher wesentlich größer, als es heute ist. Du hattest noch, Angelika, dich gemeldet oder? Pusht.
Das, was ich sagen wollte, ist einfach die Tat, dass, wenn ich das Tibetische jetzt nehme und das übersetze ins Englische,
ja,
dann ist die englische Übersetzung immer länger als die tibetische.
Ja, das stimmt. Also, ja, genau. Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel das Mantra hernehme vom Ganden
Lama, da hast du recht, ja.
Ist der Text, wenn ich das...
So eine Zeile und genau. Bei uns ein Absatz. Ja, genau. Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, weil ich kein Tibetisch spreche. Und natürlich ist es so, dass bestimmte Begriffe Geshe-la ganz sicherlich für uns anders ausformuliert, ja, als sie im tibetischen Kloster gelehrt werden. Aber es ist nicht so, dass das jetzt, also wenn ich das richtig verstanden habe, dass das der Code ist und er ihn für uns schon interpretiert, sondern es ist schon eine Übersetzung.
Die Übersetzung, ja klar.
Ja, ich hatte noch eine Frage, das beschäftigt mich schon länger. Von wann sind eigentlich die ersten Übertragungen, die wir haben? Ist das von Arya Nagarjuna oder... Wie weit geht es zurück? Weil es heißt, also Buddha war ja vor 2.500 Jahren.
Ja.
Und Asanga und Vasubandhu waren dann 350. Und was gab es denn da davor? Wissen wir das?
Ja, wir wissen das. Also ich weiß es nicht. Wie genau? Es gibt halt, es gibt ja mehrere Übertragungslinien. Ich habe hier eine, die beginnt bei Lord Maitreya. Mhm. Ja. Dann genau, dann gibt es die Übertragungslinie der Kadampas. Die ja auch wieder zusammenführt. Steps on the Path, Limits of the Limit on the Classics. Also es gibt diverse Linien. Ich kann dir jetzt diverse Übertragungslinien. Ich kann dir aber nicht sagen, wie weit die zurückreichen. Da muss ich nachgucken. Und also es gibt unterschiedliche Listen. Das kann ich dir auch schon sagen.
Da sind ja dann, das sind ja so Übertragungen eben von Lord Maitreya zum Master Asanga.
Ja, oder genau.
Von Manjushri,
ja.
Als Gentle Voice. Da, aber da gibt es ja dann nicht mehr so die Lehrer, die Lehrerfolge, wie wir so haben, so diesen Dharmakirti und Kamalashila und wie sie alle.
Ja, genau.
Das meinte ich.
Ja.
Welches eigentlich die frühesten Lehrer sind.
Ja, ich weiß, ich habe schon verstanden, was du meinst. Aber es gibt, ich gucke gerade in dieser Liste, also ich habe eine Liste mit vielen, mit diversen unterschiedlichen Übertragungslisten, Linien, und ich müsste einmal in Ruhe schauen, ob das dabei ist, wovon du sprichst. Ob ich da irgendwelche Lehrer finde, die weiter zurückreichen als, I don't know, Ayanagarjuna oder so. Das muss ich einmal schauen. Okay, ich glaube,
ein Interesse.
Ja, ich kann einmal schauen, und wenn ich da eine Antwort finde, kann ich sie dir gerne nennen.
Ich habe die Frage insofern nicht richtig verstanden. Meinst du, wann das erste Mal etwas mitgeschrieben worden ist, oder was der erste bekannte Lehrer ist, der genau. das Wissen von Buddha weitergetragen
genau.
hat.
Der erste
Letzteres, Lehrer. Genau.
Das heißt,
weil das wird ja immer mündlich übergeben.
Also in Analogie zum Christentum, die Apostel, die verbreitet haben oder so.
Weiß ja. ich nicht. Ja, vielleicht. Aha. War halt so der erste erwähnte Lehrer.
Ja, genau. Und wir haben das, ich habe das... Also da kann ich nachher noch mal gucken. Ja, genau.
Ich habe noch eine Frage dazu, zu diesen ganzen Büchern. Ich habe da wirklich noch nicht den Überblick, muss ich ganz ehrlich sagen, mit den ganzen Schulen, das muss ich mal genau anschauen. Aber dieses ganze Wissen, das ist alles in Meditationen, den unseren Lehrern irgendwann eingegeben worden, und die haben das dann aufgeschrieben, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also vieles dieser Wissen, das zum Beispiel... die Sutristen, die beruhen auf den Sutras, und die Sutras sind gesprochene Worte von Lord Buddha, und die sind von seinen Schülern immer weitergegeben worden, von Schüler zu Schüler zu Schüler, und nach dieser Übertragungslinie hat Marianne eben gefragt. Aber das sind Erkenntnisse, die Lord Buddha nach seiner Erleuchtung hatte und die er dann während seines Lehrens weitergegeben hat.
Und das hat sich dann entwickelt in verschiedene
Schulen
oder?
Genau.
Und irgendwann ist es in so 5 Bücher hineingepackt worden oder so?
Ja, also diese Bücher sind entstanden auch mit den Interpretationen der verschiedenen Schulen. Genau.
Die Schüler hat jetzt auf dem Retreat gesagt, dass es von Lord Buddha 2500 Seiten erfasste Reden gibt.
Diese Sutra.
Lehrreden gibt es eben. Ne? Also vielleicht, wie viel war das?
Die Zahl, die ich im Kopf habe, war 250.000 Seiten, die erfasst sind. Und im Gegensatz dazu sind von Jesus 30 Seiten überliefert.
Dann habe ich Frau Neuen vergessen.
Haben wir so schon.
Genau. Ja.
Ja.
Ja. Und diese Schulen haben also lange geprüft, was das bedeutet, und haben tatsächlich Meditationen und Praxis entwickelt und ein Verständnis von Logik zum Beispiel darauf aufgebaut. Genau. Und das immer weitergegeben. Jetzt aber.
Und du hattest gesagt, in einem Buch steht irgendwas über das Ende der Welt.
Abhidhamma Kosha, genau.
Anfang.
Ja. Wie die Welt endet, Kurs tatsächlich.
9. Das ist doch Kurs 9.
Ja,
Kurs 9. Okay.
Genau. Nee, Kurs 8. Kurs 9 ist Vinaya. Ach so, warte mal, Petra hatte sich...
Aber Venerable Phil hat gesagt, dass es zwangsläufig dazu kommen muss, dass wir alle erleuchtet sind.
Ja.
Gibt es dazu auch irgendeine Beschreibung, wie das dann...
Was man dann
ausschaut? Ja, nein, aber... Wie das dann ist, gibt es dazu auch Erkenntnisse...
Du meinst, wie unsere Paradiese aussehen. Naja, ich nehme an, dass die Aussendungskörper dann mit anderen Dingen beschäftigt sein werden. Als mit...
Noch eine Zeit lang dauern, dass wir alle...
Ja, genau. Genau.
Zillions of Eons. Ja.
Genau.
Was hat denn Robert Schill denn gemeint, wenn er gesagt hat, wir alle, die Anwesenden?
Oder nein, alle, jedes...
Jedes Lebewesen erleuchtet am Ende.
Ja.
Und wie das dann zum Schluss so ausschaut.
Aber das ist, glaube ich, eine sehr gute Meditation, die man machen kann, indem man sich das einmal vorstellt.
Die Frage ist vor allen Dingen doch dann, die zu stellen, was meint jedes Lebewesen? Kann man jedes Lebewesen bezeichnen als ein Lebewesen, das aus sich heraus existiert?
Ein bisschen schließt meine Frage da an, weil du hast jetzt gesagt, das wäre jetzt ein interessantes Thema, in die Meditation zu gehen.
Ja.
Ich mache da zum Beispiel im Moment zu Meditationen, wo ich ganz viele Dinge visualisiere, die aber nicht konkret sind, sondern sozusagen es entsteht etwas, ja, in der Meditation. Also es hat zwar ein Thema, aber wie das dann genau ausschaut, das ergibt sich.
Okay.
Und da bin ich total überrascht, was da kommt. Ja. Ich meine, ja, und da frage ich schon, was ist das, was ich da sehe? Ja, okay, es ist sozusagen eine Projektion meines Geistes. Weil das Spannende ist das, wenn ich das mache, ich habe da echt für mich persönlich, für meine Themen, totale, wo man denkt, wow, cool, bringt mich ein bisschen Fuzzi weiter. Und ich finde das komplett spannend, dass ich das sehe, weil das kann ich mir irgendwie, das könnte ich mir gar nicht ausdenken. Und deswegen denke ich mir, was ist das, was ich da sehe? Wo kommt das her? Okay, du wirst wahrscheinlich sagen, das ist jetzt ein Ergebnis meines Karmas, eine Projektion habe ich selber. Ja, aber ich finde das irgendwie absolut, wirklich zum Teil total schräg, was da kommt, weil ich könnte mir nicht denken vorher. Kannst du da? Ich weiß auch nicht, in welche Bereiche das geht, aber ich habe das jetzt schon so oft erlebt und das ist so unfassbar.
Ja. Ja. Also da kann ich nichts zu sagen. Du kannst, also wir könnten uns mal in Ruhe hinsetzen und wir könnten vielleicht mal genauer darüber reden, wie ist deine Meditationspraxis, was ist dein Plan, was dein Ziel und so weiter. Dann kann ich mir vielleicht ein genaueres Bild machen. Aber letztlich, es ist so, dass wir in der Meditation zum Teil richtig coole, tolle Erkenntnisse haben. Ich meine, sonst müssten wir uns ja nicht hinsetzen. Ne?
Aber ist das, kann man sagen, das ist eine andere Welt oder ist das wirklich eine andere Wahrheit?
Also das ist okay. Sehr vage, da würde ich mich jetzt nicht trauen, irgendwas zu sagen.
Das heißt, wenn ich wirklich mehr wissen...
Oder wenn es dann auch so um eine konkrete Frage geht oder so, dann, ja genau, dann können wir gerne reden.
Okay,
ja.
Super, danke.
Okay, Monique.
Ist noch Zeit für?
Ja, wir haben noch 10 Minuten.
Aber du bist durch mit deinem Stoff, oder?
Wir sind durch, genau.
Ich habe nämlich zwei Fragen zur Wiedergeburt. Und zwar gibt es ja diese verschiedenen Reiche, oder? Wirreich, den Formreich und den Formlosereich. Und ist es jetzt richtig, dass der Mensch, das Tier und das Höllenwesen im Begierdenbereich wiedergeboren wird? Kann man das so sagen?
Also, es gibt die unteren Reiche, das ist das Höllenreich, das Tierreich und das Reich der Hungergeister. Das sind die unteren drei. Dann das vierte, ist das Reich des Menschen. Und diese vier sind das Reich der Begierde.
Okay.
Und wir haben das Formreich und das Reich der Formlosigkeit. Und die sind auch noch im Reich der Begierde. Das ist Samsara. Ja, das ist Samsara. Form ist auch alles Begierde, Reich der Begierde. Samsara.
Zum Beispiel die Pleasure Beings, so die Vergnügungswesen und die Götter,
ja.
Wo befinden die sich dann? Die sind
im Form- bzw. im Reich der Formlosigkeit.
Okay, und das heißt, der Buddha ist nicht im Formlosen Bereich.
Der Buddha ist außerhalb von Samsara, außerhalb dieses Kreislaufs der Wiedergeburt. Deshalb heißt es zum Beispiel auch, dass wir schon ganz, also ne, wenn Zeit und Leben unendlich sind, dann waren wir schon ganz oft Götter. Ja. Und damit ist aber nicht der Buddha gemeint.
Okay. Auf den Bildern auch immer außen. Der Herr des Todes, ja, Todes ist drüber und außen. Dann habe ich die zweite Frage. Da geht es dann über diese Höllenreiche. Kann man, wenn man ans Höllenwesen geboren wird, gutes Karma ansammeln, dass man hier schneller herauskommt?
Ja, das ist sehr schwer, ne? Weil in diesen, das ist sehr schwer.
Oder muss man eigentlich die Zeit dort absitzen, das Karma abhaken?
Das negative Karma muss sich erschöpfen. Und dann gibt es auch Geschichten von Bodhisattvas, die mit sehr guter Motivation negatives Karma erschaffen haben und es in Kauf genommen haben, dass sie wiedergeboren werden in einem Höllenreich. Aber deren Karma ist so gut, dass sich das schlechte Karma sehr schnell erschöpft und sie dann in die höheren Reiche wiederkommen.
Okay, weil unser Geist war wahrscheinlich unendlich Male schon in der Hölle, oder?
Ja.
Und ich frage mich dann immer, warum erinnere ich mich nicht daran, dass ich nicht wieder oder immer wieder quasi schlechte Taten tue, damit ich dann trotzdem nachher wieder in den Höllenbereich komme?
Ja. Also warum erinnern wir uns nicht an vergangene Leben? Ja? Das ist eine große Frage und es gibt direkte Einsichten in vergangene Leben, in tiefer Meditation und es gilt übrigens auch als Beweis. Wir müssen erst diese Hindernisse zu Weisheit oder auf den Weg zur Allwissenheit diese Hindernisse abbauen. Das sind diese kleinen blinden Flecken, das sind wie kleine durchsichtige Kügelchen in unserem Geist. Und die verhindern, dass wir bestimmt, also sind eben blinde Flecken. Genau. Und je weiter wir voranschreiten, desto mehr Einsicht haben wir auch zum Beispiel in unsere vergangenen Leben.
Okay. Danke. Ich habe eine ganz praktische Frage.
Wann gibt es was zu essen?
Fast. Aber nein. In der Meditation, wenn man Tonglen, also wenn ich Tonglen mache, da habe ich inzwischen so eine lange Liste, dass das wirklich lange dauert, weil ich die dann alle nacheinander mache. Jetzt habe ich mir überlegt, kann man üben, Emanationen zu schicken, dass ich mir vorstelle, ich bin einfach fünfmal da und dann ein Tonglen machen und mir vorstellen, da sitzen jetzt fünf von mir.
Genau, du würdest dann ja nicht ein Tonglen machen, sondern du würdest fünf Tonglens gleichzeitig machen. Ich glaube, das ist, Mit dieser richtigen Sichtweise bin ich davon überzeugt, dass das genau den gleichen Effekt hat. Wenn du das halten kannst. Ich meine, ne? Das müssen wir üben. Ich und
fünfmal ein bisschen quietschig ist, aber...
Ja, aber gute Übung. Halleluja. Halleluja, genau.
Wenn wir es schaffen, in unsere vergangenen Leben zurückzugehen, bewusst, sage ich jetzt mal, weil wir in diesem Leben etwas haben, was uns unheimlich stört und wir so halt nicht draufkommen und denken, es muss etwas aus dem vergangenen Leben sein, dann könnte man ja dann auch mit den vier Kräften des Bereinigen ja, aus diesem Leben.
Absolut.
Leben,
mhm. Okay. Ja. Genau. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum man sich damit beschäftigen sollte. Ansonsten ist es wahrscheinlich gar nicht so wichtig, ja, was wir im vergangenen Leben erlebt haben. Aber wenn da irgendwelche Hindernisse und Blockaden sind, die wir dann bereinigen können, dann lohnt es sich richtig.
In einer Meditation dann zum Beispiel, oder dass es dann intensiver wird. Weil die vier Kräfte kann man ja so mal schnell machen, oder man kann sie intensiver machen, oder weil wenn es große Themen sind.
Ja, dann sollte man auf jeden Fall so intensiv und so klar und gesammelt und fokussiert wie möglich die vier Kräfte machen. Und das kann man meiner Erfahrung nach am besten dann in der Meditation oder also in der Praxis auf dem Kissen. Ja.
Meditierst du je, also Frage, weil tägliche Meditation, machst du persönlich zum Beispiel einen Tag in der Woche Pause oder meditierst du seven
ja.
days a week?
Also ich mache keinen Tag bewusst Pause.
Und machst du dann, weil...
Aber es passiert mir, um das jetzt, damit hier nicht ein falscher Eindruck entsteht, es passiert mir durchaus, dass es einen Tag gibt, an dem ich nicht meditiere, weil ich zum Beispiel verschlafen habe und ich muss aber zur Arbeit.
Okay. Und weil wir ja auch schon sehr viel von der Bereinigungspraxis gesprochen haben, die man dann ja zum Beispiel auch am Abend machen kann, für den Tag, der schon vergangen ist, bedeutet das dann eigentlich, dass es im Prinzip zwei Sessions sind, ne? In der Früh eine Meditation und am Abend die Bereinigungspraxis am Kissen. Kann man sich
ja.
das so vorstellen?
Ja, genau. Ja, also es kommt immer auf die Bereinigungspraxis an. Also es gibt bestimmte Meditationen, die kann ich zum Beispiel gut im Gehen machen. Ja, also indem ich mich abends kann ich nicht mehr so gut sitzen auf dem Kissen. Das geht morgens besser. Mhm. Und genau, also wenn du zum Beispiel hier eine Freundin, die Christina Kassika, die macht jeden Abend seit Jahr und Tag rezitiert sie das Herz-Sutra und zwar auf Sanskrit, bevor sie zu Bett geht. Das ist total. Und wir waren essen, wir waren beim Italiener und dann habe ich gesagt, wow. Und dann habe ich sie gebeten, ob sie mir das nicht mehr rezitieren kann. Und dann saß sie mir gegenüber, hat die Augen zugemacht und hat 5 Minuten lang das Herz zu. Das war so wunderschön. Also wirklich großartig. Also die kann das zum Beispiel sogar beim Italiener machen. Ja, in Sedona.
Das
Das habe ich nicht verstanden. Ach, guck mal, bei dir ist ein Regenbogen hier. Das sieht ja so schön aus. Direkt auf dem Herz. Was hat das mit dieser...
Tischela hat uns die Ehre gegeben, Birgit und mich, am 19. Februar 2017 mit unseren Männern nochmals zu verheiligen.
Ja.
Also einen buddhistischen Segen zu erteilen. Und das hat er mit dem Herzsutra gemacht.
Ach, wundervoll. Ja, toll.
Also die Dauer des Herzsutras ist genau unsere Hochzeit.
Ja.
Also, wo er um uns umgegangen ist.
Mhm. Klasse.
Weil Petra gefragt hat, wie lange.
Ja.
Okay. Ja. Mhm. Ja. Vielleicht 10 Minuten, ha? Mhm.
Ja. Für uns war es ein besonderer Moment.
Na, absolut. Gut, ihr Lieben. Dann würden wir jetzt pünktlich aufhören.
Puki Chukshin Metok Tram Virabling Shinyan Degyan Pali Sangye Shindu Mikte Urvagi Trokunam Dakshin Lachupashok Idam Guru Ratna Mandala Kamyaya Tayami. Diyi Kevo Kun Sunam Yeshe Tsok Tsok Shin Sunam Yeshe
Vielen Dank, ihr Lieben. Morgen geht's weiter mit Kurs 4.